In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Dämonenaustreibungen im Evangelium haben immer etwas fast ein wenig Unheimliches an sich. Geschrei erzerrte ihn hin und her. Und doch sind sie, so hat es zu Recht in seinem Kommentar zum heutigen Evangelium Klaus Berger formuliert, doch sind gerade diese exorzistischen Texte im Neuen Testament voller Optimismus. Denn das, was hier geschieht, ist, dass Jesus Christus geradezu seinen Siegeszug in diese Welt antritt. Es ist ja der Beginn seines öffentlichen Wirkens. Letzten Sonntag haben wir es gehört, unmittelbar zuvor hat er die ersten Jünger berufen, Andreas und Simon, Jakobus und Johannes, und nun gehen sie sofort in die Synagoge. Auch der Ort ist gewählt von Jesus. Dort in diesem innersten Zentrum des Judentums, dort möchte er sein Reich auszubreiten beginnen. Und es ist nach dem Zeugnis des Markus-Evangeliums das erste große Wunder, die erste große Vollmachtstat Jesu, dass ein unreiner Geist gebrochen wird und er keine Kraft und keine Macht mehr hat über dem Leben dieses Menschen, der bedrängt wurde von diesem unreinen Geist. Und ich würde sagen, dass sich in dieser zunächst ein wenig schaurig wirkenden Szene im Hintergrund, gerade auch in diesen Worten des unreinen Geistes, etwas offenbart, etwas verborgen gegenwärtig ist vom geistlichen Kampf, in dem wir überhaupt stehen bis zum Ende der Welt und Zeit. Was haben wir mit dir zu tun? Jesus von Nazareth, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Was haben wir mit dir zu tun? Es ist ein Wort im Griechischen, das gar nicht leicht zu übersetzen ist. Wörtlich müsste man es übersetzen: Was ist unser, was dein? Es ist eine Redewendung, die interessanterweise Jesus selber einmal verwendet, und zwar an der Stelle, wo die Gottesmutter Maria bei der Hochzeit zu Kana zu Jesus kommt und ihn sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und da heißt es dann in unserer deutschen Übersetzung: Was willst du von mir, Frau? Wörtlich übersetzt eigentlich genau diese Redewendung: Was mein, was dein? Was ist, so übersetze ich es gerne, so deute ich es gerne, was ist mein, was ist dein Anteil, was ist meine Rolle, was ist deine Rolle, was ist deine Aufgabe? Ja, sie, ihre Aufgabe ist es, Fürbittende, Allmacht zu sein, uns bei Jesus die Gnade des neuen, reinen Weines zu erflehen. Was ist mein, was ist dein? Und genau so tritt nun dieser unreine Geist Jesus gegenüber. Und er fragt ihn ebenso: Was ist mein, was ist dein? Es wird dann hier übersetzt mit dem Wort: Was haben wir mit dir zu tun? Manchmal auch: Was haben wir mit dir zu schaffen? Oder manchmal wird es auch übersetzt: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Was willst du? Ich bin ja bereit, mich in gewissem Rahmen auf dich einzulassen. Aber ich bin nicht bereit, den Raum im Leben des Menschen ohne Kampf abzuräumen, dass dieses Land des menschlichen Lebens ohne Kampf zu verlassen. Was ist mein und was ist dein? Das heißt, was ist mein Anteil im Leben des Menschen? Für den geistlichen Kampf bedeutet das, dass der Böse immer versucht, seinen Fuß in der Tür zu behalten, irgendeinen Bereich unseres Lebens besetzt zu halten, irgendwo reinzukommen in unser Leben, um es für sich zu beanspruchen, um es letztendlich ins Verderben zu stürzen. Das, was er eigentlich dann Jesus vorwirft, will er selbst tun. Bist du gekommen, uns ins Verderben zu stürzen? Er selbst will ja das Leben des Menschen verderben. Er ist der, der die Dinge umdreht. Er ist der, der immer einen Fuß in der Tür drin lassen will. Der irgendeinen Bereich unseres Lebens, da wo er weiß, dass wir irgendwie eine Schwäche haben, der irgendeinen Bereich unseres Lebens für sich beanspruchen will. Wir würden natürlich niemals sagen, also dieser Bereich unseres Lebens, diese Zeit, diese Stunde am Tag, die gehört dem Bösen. Würden wir nie tun. Aber wir sind in einer Gefahr. Gerade in unserer Welt tarnt sich das Böse unter dem Deckmantel der Selbstverwirklichung. Wir sind in der Gefahr, irgendwelche Bereiche nur für uns zu behalten. Also diese Stunde, die gehört ganz mir. Da hat niemand etwas darüber zu verfügen. Diese Zeit, die behalte ich mir vor. Oder wir sagen, also dieses kleine Laster, das muss ich mir noch bewahren. Also wenigstens das kann mir der liebe Gott doch nicht verbieten. Und all diese Bereiche, die wir vor Gott verschließen, wo wir irgendetwas nur für uns bewahren wollen, all diese Bereiche werden vom Bösen besetzt. Denn es gibt keinen luftleeren Raum in unserem Leben. Es gibt keine Bereiche, wo wir sagen können, da soll nichts sein, da ist immer irgendetwas. Wenn Gott nicht da ist, dann wird das Böse kommen und diesen Bereich besetzt halten. Das heißt nun nicht, dass wir keine Freude mehr haben dürfen. Das heißt nun nicht, dass wir uns nicht an irgendetwas Gutes und Schönes erfreuen dürfen. Das heißt nicht, dass Gott uns permanent unter Druck setzt und wir gar nicht mehr aufatmen können. Ganz im Gegenteil, sondern da, wo wir Gott alles zur Verfügung stellen, da will er uns ja gerade Raum schaffen. Gott ist kein Gott, der das Schlechte für den Menschen will. Gott ist kein Gott, der uns unter Druck setzen will. Mein Joch drückt nicht, sagt er, und meine Last ist leicht. Wir haben oft ein falsches Gottesbild, dass Gott ständig das Böse will. Gerade Christen haben oft das Gottesbild, dass Gott ständig irgendwie das Leiden von uns will. Das Leiden ist nie das Ziel, das Gott mit dem Menschen eines Menschen hat, das Gott mit dem Herz und dem Leben eines Menschen hat. Das Leiden ist nie das Ziel Gottes. Wir müssen das endlich aus unserem Kopf herausbringen, sondern das Leiden lässt Gott gewähren. Er selber hat ja gelitten am Kreuz, aber durch das Leiden hindurch den Menschen frei zu machen von der Herrschaft des Bösen, um durch das Leiden hindurch die Liebe stark werden zu lassen im Herzen des Menschen. Das Ziel ist die Freiheit, das Ziel ist das Leben, das Ziel ist, wie es hier zum Ausdruck kommt, die Befreiung von der Fremdherrschaft des Bösen. Dazu dient eigentlich der Sonntag. Der Sonntag ist so eine Zeit, die Gott ganz zur Verfügung steht, die unserer freien Verfügbarkeit entzogen ist. Es ist ein Tag, der Gott gehört. Und an diesem Tag sollen wir lernen, dass wir nicht über unsere Zeit verfügen können, wie ein Bankdirektor über die verschiedenen Bankkonten verfügt. Wir können nicht über die Zeit verfügen wie einer, der die Macht über irgendetwas hat und über diesen Menschen dann meint, verfügen zu können, sondern unsere Zeit, das wird uns am Sonntag deutlich, gehört Gott. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Und wir sollen es ihm zur Verfügung stellen. Und er wird uns und er möchte uns befreien, gerade befreien von diesem Hamsterrad, in dem wir oft drin sind. Gerade der Sonntag soll ja so eine Zeit sein, wo wir mal aufatmen können, wo wir vielleicht auch mal ein Liebeswerk tun können, indem wir einen alten, kranken Menschen besuchen oder die Verwandten besuchen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Die Sonntag ist eine Zeit, die unserer freien Verfügung entzogen ist, wo wir sagen, Herr, diese Zeit steht dir zur Verfügung. Die packe ich nicht wieder zu mit tausend anderen Dingen. Und da wird etwas deutlich, wie es unserem Leben überhaupt sein soll. Dass wir unser Leben nicht zupacken mit Dingen, die wir unbedingt zu erreichen meinen, erreichen zu müssen, sondern wo wir sagen, Herr, alle Bereiche unseres Lebens stehen dir zur Verfügung, damit alles mit deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit erfüllt werden kann. Da soll uns diese Frage des Bösen daran mahnen, was mein und dein? Wir können mit Gott nicht verhandeln. Der Böse will mit Gott verhandeln. Er will die Tür, er will den Fuß in der Tür drin lassen. Er will irgendeinen Bereich für sich. Er meint, eine Daseinsberechtigung zu haben im Herzen und im Leben des Menschen. Es soll uns diese Frage mahnen, dass wir keine Bereiche unseres Lebens für uns zurückhalten, sondern dass wir alle Bereiche unseres Lebens für Gott zur Verfügung stellen. Und dann die nächste rhetorische Frage, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Wir müssen uns achten, gerade im geistlichen Kampf vor solchen rhetorischen Fragen. Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Man meint, die Antwort lautet nein, Gott kann doch nicht ins Verderben stürzen. Er kann doch das Böse, das Gott zwar nicht als Böses erschaffen hat, sondern das Gott als guten Geist, die dämonischen Mächte sind ja als gute Engel erschaffen, sie haben sich aber Gott eben verschlossen und verweigert. Dadurch sind sie in den Bereich vom Licht in den Bereich der Dunkelheit übergewechselt und sie wollen uns mit in diesen Bereich der Dunkelheit hineinziehen. Gott kann doch nicht etwas, was er im Ursprung eigentlich ins Dasein gerufen hat, ins Nichtsein zurückführen, ins Nichts auflösen. Gott löst das Böse nicht in Nichts aus, wie wir das gerne haben würden, sondern er besiegt das Böse durch das Gute. Das Böse tritt nicht einfach in eine Nicht-Existenz zurück. Wir hätten das gerne. Wir möchten das Böse vernichten. Wir möchten, dass es keinen Einfluss mehr hat über den anderen Menschen. Aber wir können das Böse nicht ins Nichts auflösen. Der Böse, den gibt es. Wir können ihn nur durch Christus und in ihm besiegen. Und wir können dazu beitragen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in unseren Herzen, indem wir eben dem Bösen keine Bereiche mehr zur Verfügung stellen, ihm sozusagen die Grundlage in unserem Leben entziehen. Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Rhetorische Fragen, die wir auch in unserer Welt und Zeit kennen. Kann denn Liebe Sünde sein? Wir sagen, nein, was Liebe ist, kann niemals Sünde sein. Natürlich kann Liebe nicht Sünde sein. Aber Egoismus und Begierde, die den anderen benutzt, um die eigene Lust zu befriedigen, kann sehr wohl und ist sehr wohl Sünde. Es gibt solche rhetorischen Fragen des Bösen, die uns verführen wollen, wie es im Ursprung der Schöpfung schon geschehen ist. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum, von keinen Früchten der Erde essen dürft? Nein, Gott hat es natürlich nicht gesagt. Wir dürfen alles essen, nur von diesem einen Baum in der Mitte des Gartens. Von dem dürfen wir nicht essen. Den hat Gott dahin gepflanzt, um uns die Freiheit zu gewähren, uns gegen ihn entscheiden zu können. Aber wenn wir uns gegen ihn entscheiden, dann bringt das uns niemals zur Entfaltung, niemals zur Herrlichkeit, niemals zum Licht, sondern immer in den Bereich der Dunkelheit hinein. Und schließlich das Letzte, was dieser unreine Geist hier zu Jesus sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und es ist, als würde er mit diesem Wort ein Geheimnis Gottes preisgeben wollen, als würde er damit die Heiligkeit Gottes zerstören wollen, so wie man Perlen, wie es Jesus an anderer Stelle mal sagt, Perlen vor die Schweine wirft. Es ist, als würde er damit so das innerste Lebensgeheimnis Gottes lüften und preisgeben und zerstören. Aber der Böse darf diesen Raum der Heiligkeit Gottes nicht betreten und nicht zerstören. Und dieser Raum von Gottes Heiligkeit ist in unser Herz hineingesenkt, bei unserer Taufe. Und wir haben alle, die wir hier sitzen, so einen Raum, der unbetretbar ist für das Böse und den wir hüten und bewahren müssen. Und wo wir im Laufe unseres Lebens immer dafür sorgen sollen, dass dieser Bereich, dieser kleine Raum, dieses Samenkorn sich immer mehr entfalten kann, dass er immer mehr, dieser kleine Raum, alle Bereiche unseres Lebens erfüllt, dass Gottes Heiligkeit uns ganz und gar erfüllen und erobern kann. Dann und nur dann können wir zur wahren Selbstverwirklichung, zur wahren Größe und Schönheit unseres Lebens gelangen.